Und wir bleiben noch bei der Jahreslosung. Der Werner hat uns ja schon einige Gedanken zur Jahreslosung heute weitergegeben. Suche Frieden und jage ihm nach. Schon seit geraumer Zeit können wir sie ja auf Karten, auf Postern, auf Aufklebern, Bildschirmschoner lesen oder auch runterladen und sie als Lockscreen auf unseren Smartphones verwenden und immer wieder lesen. Übrigens, die Tradition der Jahreslosung, die verdanken wir dem württembergischen Pfarrer und Liederdichter Otto Ried Müller, der aus Bad Cannstatt stammte. Ich habe gelesen, dass Ried Müller zunächst mal, wie viele andere in unserem Land, die nationalsozialistische Bewegung begrüßte. Aber als er erkannte, wes Geistes Kind diese Menschen waren und in welche Richtung sich das bewegte, wollte er den Parolen der Nationalsozialisten ein Bibelwort entgegenstellen, und so rief er sozusagen die Jahreslosung ins Leben. 1930 war das, da erschien die erste, die eigentlich ein hochpolitischer Akt war, und sie lautete: Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Die Tradition hat sie also seit 1930 erhalten, und in diesem Jahr wurde dieser Vers aus Psalm 34 gewählt: Suche Frieden und jage ihm nach. Frieden, ein Thema, das die allermeisten Menschen interessiert. Denn fast täglich erscheinen uns Bilder, Kriegsbilder aus Syrien, aus Afrika, aus Afghanistan oder irgendwo anders auf der Welt, wo es Krieg gibt, zerstörte Häuser und Autos, das Dröhnen von Kampfflugzeugen oder Hubschraubern, das Rattern von Maschinengewehren, das Donnern von schießenden Panzern und die entsprechenden Explosionen, das alles versuchen uns die Reporter möglichst direkt aus dem Kriegsgeschehen auf unsere Bildschirme ins Wohnzimmer zu bringen. Und wir sehen diese Bilder und wir denken, wann wird endlich Frieden in diesen Gebieten einkehren? Hier in unserem Land und in Westeuropa haben wir in den letzten 70 Jahren äußeren, irdischen Frieden genießen dürfen. Aber irdischer, menschlicher Friede ist sehr zerbrechlich. Und auch das haben wir selber in unserem Land hautnah erlebt. Kaum war der Zweite Weltkrieg zu Ende, folgte kurz darauf der Kalte Krieg, der die Teilung Deutschlands besiegelte. Zwar wurde nach dem Krieg oder nach den Grauen des Zweiten Weltkriegs die Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um den Weltfrieden zu sichern. Es hat seit ihrer Gründung noch keinen einzigen Tag universalen Frieden gegeben. Der Zustand des Friedens hier auf dieser Erde ist sehr fragil, unbeständig, schwach. Friedensverträge werden geschlossen und sie werden genauso schnell wieder gebrochen. Und zur Zeit erleben wir gerade einen starken Wandel in unserer Welt. Wir erleben, wie gewisse Verschiebungen stattfinden. Wie zum Beispiel die USA und Europa, die einst Partner waren, sich mehr und mehr entzweien. Und letzte Woche las ich einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung über das Buch des israelischen Philosophen und Politikwissenschaftler Yoram Hatzoni mit dem Titel »Der Wert des Nationalismus«, in dem der Autor theologisch und historisch versucht zu begründen, warum für Staaten der Nationalismus die beste aller Ideologien sein soll. Und warum das nationale Interesse der größte Garant für Frieden und Wohlstand sei. Und ich habe das Buch nicht gelesen, nur diese Buchrezension. Aber ich musste denken, aus unserer deutschen Geschichte wissen wir nur zu gut, dass der Nationalismus keinen Frieden und Wohlstand gebracht hat, sondern Hass und Krieg und Kampf und Mord und Tod und Zerstörung. Die Geschichte lehrt uns, der Mensch ist unfähig, dauerhaft Frieden zu halten. Und trotzdem bleibt tief in unseren Herzen eine tiefe Sehnsucht nach Frieden. Wir sehnen uns nach einem Frieden, auf den wir uns verlassen können. Und selbst wenn der äußere Frieden einigermaßen stabil ist, wie wir ihn jetzt eben erlebt haben, die letzten Jahre, wie sieht es dann aus mit unserem inneren Frieden? Fangen Konflikte, Kriege und Kämpfe nicht schon im Kleinen an, in unseren unmittelbaren Beziehungen? Wie sieht meine Beziehung zum Partner, zu den Geschwistern, zu dem Nachbarn, zum Arbeitskollegen, zu den Verwandten und so weiter aus? Sind nicht schon dort die Keime für größere Konflikte zu sehen? Es gibt so viel Friedlosigkeit in dieser Welt. Und doch sehnen wir uns nach innerer Harmonie, nach Wohlbefinden, nach Frieden. Suchet den Frieden und jagt ihm nach, fordert uns David auf. Nun, im Hebräischen steht hier für Frieden das Wort Shalom, also das eine Wort, das eine hebräische Wort, kennen wir alle. Es wird ja zum Teil auch als Gruß verwendet, schon in der Bibel und auch wir heute. Manchmal begrüßen wir uns auch als Christen. Shalom, ich wünsche dir Frieden. Friede sei mit dir. Aber Shalom im Hebräischen bedeutet viel mehr als nur die Abwesenheit von Krieg oder auch nur die Abwesenheit von Streit. Shalom ist ein Wort, das ganzheitliches Wohlergehen umschreibt. Wenn ein Mensch sagen kann, es geht mir rundum gut an Leib, Seele und Leib und Geist. Und nicht nur mir allein, sondern auch allen in meinem Umfeld, nah und fern, geht's gut. Das ist Shalom. Ein absolutes Beziehungswort, das ganzheitliches Wohlergehen beschreibt, das Zusammenleben von Menschen in heilen Beziehungen. Wir sehnen uns nach diesem Frieden. Aber wo ist er zu finden? Wo sollen wir ihn überhaupt suchen? Suche den Frieden, jage ihm nach. Das sind ja Begriffe, die uns auffordern, aktiv zu werden. Wer etwas suchen will, der muss sich aufmachen, der muss hinschauen. Wer jagen will, der kann nicht zu Hause auf der Couch bleiben, der muss in den Wald gehen, Ausschau halten, auf der Lauer liegen, warten, sich konzentrieren, seinen ganzen Willen einsetzen. Ja, ich will dieses Ziel treffen. Suche den Frieden, jage ihm nach. Aber warum haben wir keinen Frieden? Wie und wo können wir ihn finden? Der Werner hat es schon gesagt und die Antwort gegeben. Aus der Bibel. Wir finden diese Antworten auf diese Fragen in der Schrift. Und sie sagt uns, wir Menschen, wir haben ein Grundproblem. Unser Grundproblem ist, wir haben uns von Gott entfremdet und deshalb leben wir ruhelos, friedlos in dieser Welt. Im Garten Eden, im sogenannten Paradies, fing diese Entfremdung schon an. Adam und Eva, die ersten Menschen, zweifelten daran, dass es Gott nur gut mit ihnen meinte. Sie wollten unabhängig von Gott ihr Leben bestimmen, wollten selber Gott sein. Und seit der Mensch sich damals von Gott losgesagt hat, nahmen die Konflikte auf der Erde immer mehr zu. Und jetzt sind wir in der Lage, die komplette Erde mehrfach völlig zu zerstören. Welch ein Fortschritt! Wenn es also um das Thema Frieden geht, zeigt uns das Wort Gottes drei Dimensionen des Friedens auf. Zunächst lehrt es uns eindeutig, dass wir ohne Gott keinen wahren, echten Frieden finden werden. Sie sagt uns die Schrift, dass Gott selbst sich für uns Menschen Frieden ersehnt, einfach weil das seinem Wesen, Gottes Wesen entspricht. Frieden gehört zum Charakter Gottes als Jahwe Shalom, Gott unser Friede, hat er sich offenbart. Richter 6, Vers 24. Das heißt, der fundamentalste und wichtigste Friede ist also der Friede mit Gott. Aber diesen Frieden haben wir Menschen nicht automatisch, denn unser Herz, wie es von Natur aus tickt, will immer noch selber Herr sein und reagiert eigentlich allergisch auf Gottes Herrschaftsanspruch über uns. Wir Menschen, wir sind von dieser Vorstellung besessen, dass wir nur dann glücklich sein können, wenn wir zu 100% selber über unser Leben bestimmen. Und genau diese Vorstellung bringt uns natürlich in Konflikt mit unseren Mitmenschen. Der Krieg gegen Gott führt zum Krieg gegen unsere Nächsten. Es ist kein Friede auf Erden, weil wir keinen Frieden mit Gott haben. Die Lösung für zwischenmenschlichen Frieden liegt darin, unsere Beziehung zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. Das geschieht dadurch, dass wir wieder die Herrschaft Gottes über unser Leben anerkennen und seinen Willen befolgen, wie er uns in der Bibel und in dem Leben unseres Herrn mitgeteilt wurde. Und der Werner hat das sehr gut verbunden. Wir kommen ja von Weihnachten her. Die Weihnachtsbotschaft, sie enthält ja genau diese Wahrheit. Wir haben sie gesungen. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Jesus Christus, die zweite Person der Gottheit, er wird Mensch. Und er ist der perfekte Vermittler in unserem Konflikt mit Gott. Der Prophet Micha 4, Vers 5, kündigt ihn mit den Worten an, er wird der Friede sein. Und vor zwei Wochen haben wir in der Adventspredigt gehört, dass er auch der Friedefürst genannt wird. Und der Apostel Paulus, er nennt Jesus im Epheserbrief unseren Frieden. Und im Kolosserbrief, ganz wichtige Verse, die genau das auch beschreiben, Kapitel 1, 19 bis 20, da schreibt er, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Wie denn? Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Jesu Weg auf dieser Erde gleicht also einer Friedensmission. Jesus kam, um uns Frieden zu bringen. Er kam, um für unsere Schuld und unsere Sünde und unsere Zielverfehlungen und unsere Unabhängigkeitserklärung und unsere Rebellion gegen Gott, unseren Egoismus und unseren Stolz und unsere Selbstzentriertheit am Kreuz zu sühnen. Dafür hat er sein Blut vergossen. Und in dem Augenblick, wenn ich das im Glaube anerkenne und darauf mein Vertrauen setze, dass er am Kreuz einen Wechsel der Schuldenkonten sozusagen vollzogen hat. Das heißt, er nahm mein ganzes Sündenregister auf sich und bezahlte es vollständig und gab mir im Gegenzug sein vollkommenes Lebenszeugnis, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Identität. In dem Augenblick, wenn ich das erkenne, annehme, im Vertrauen, schließe ich Frieden mit Gott. Wenn wir zugeben, dass wir uns selbst nicht erlösen können und uns vollkommen darauf verlassen, was Jesus getan hat, und als Folge unseren alten Lebenseinstellungen den Rücken kehren, kehrt der Friede ein. Paulus fasst das sehr treffend in Römer 5, Vers 1 zusammen, wenn er schreibt, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Durch das, was Jesus getan hat, wird das zerstörte Verhältnis zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt. Es wird sozusagen befriedet. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums, die wir auch in diesem neuen Jahr hochhalten wollen. Sie ist für uns grundlegend. Sie hat uns letztlich hier zusammengeführt. Das ist, was uns verbindet, auf diesem Fundament stehen wir. Und es ist unser Auftrag, den Menschen, die nach Frieden und Glück suchen, zu sagen und zu zeigen, wo der Friede zu finden ist, nämlich in Gott allein. Durch das Erscheinen der Gnade Gottes, durch das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu, ist es nun möglich, Frieden mit Gott zu bekommen. Den Menschen, die diese erste Dimension des Friedens nicht kennen, müssen wir immer wieder sagen, suche den Frieden. Höre nicht auf, nach ihm zu jagen. Setz dich kritisch auch mit der Ansicht auseinander, dass Religion ein Sicherheitsrisiko für den Frieden ist. So wird das nämlich heute behauptet. Und zu Teil mit Recht, meine Lieben. Natürlich kann Religion zu einer echten Bedrohung für den Weltfrieden werden. Viele Konflikte und Kriege in dieser Welt sind religionsbedingt, ist ein Faktum. Und wir können auch die Tatsache nicht leugnen, dass die Kirche leider im Namen Christi im Laufe ihrer Geschichte viel Unrecht getan hat. Aber das echte, wahre, unverfälschte Evangelium von Jesus Christus ist nicht einfach eine Religion. Echter christlicher Glaube hat das Zeug dazu, seine Anhänger zu Werkzeugen des Friedens zu machen. Das wahre Christentum trägt in sich eine bemerkenswerte Kraft, entzweiende Tendenzen im menschlichen Herzen zu erklären und auch zu heilen. Und da ist es wichtig, dass wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen und Antworten haben, auch wenn die Leute sagen, ja, die Religion ist am allen Unfrieden schuld. Ja, was ist Religion? Und was ist Evangelium? Da sollten wir Bescheid wissen. Echter christlicher Glaube. Unser Vertrauen in Christus. Unsere Beziehung zu Christus. Macht Frieden möglich. Es ist möglich, Frieden mit Gott zu erleben. Denn Gott hat die Grundlage dafür geschaffen. Und wer diesen Frieden mit Gott erlebt, der erfährt auch Frieden mit sich selbst. Und das ist die zweite Dimension des Friedens, Frieden mit sich selbst, weil ich mich selbst annehmen kann. Meine Seele, sie kommt wieder ins Gleichgewicht. Frieden mit sich selbst, das ist ein Gefühl des Heils. Denn ich weiß, dass all die Dinge, die in meinem Leben schiefgelaufen sind in den Augen Gottes, dass all die Schuld und dann die Sünde, die ich in meinem Leben hatte und die mich zu einem Feind Gottes gemacht hat, dass die bedeckt sind, fort sind, vergeben sind. Gott gedenkt nicht mehr meiner Schuld, weil Jesus dafür mit seinem Blut bezahlt hat. Und deshalb kann ich inneren Frieden haben. Frieden mit sich selbst ist auch ein Gefühl der Zufriedenheit. Das Wort Frieden steckt auch in dem Begriff Zufriedenheit. Ich kann zufrieden sein. Weil ich meine höchste Freude und auch meine tiefste Sehnsucht in Gott finde und immer wieder da diese Freude und diese Sehnsucht erfüllt wird. Frieden mit sich selbst bringt mir auch eine gewisse Gelassenheit, eine Ordnung, eine Ruhe und auch eine Sicherheit, weil ich weiß, Gott ist der Herr über meinem Leben. Er hat die Kontrolle. Und er hat verheißen, mich nicht loszulassen. Und ans Ziel zu bringen. Und selbst dann, wenn wir auch als Christen versagen und mal wieder in das gleiche Fettnäpfchen treten oder die gleiche Sünde begehen, die wir eigentlich hassen, und wir geraten ins Zweifeln und wir werden plötzlich wieder von Schuldgefühlen geplagt, dürfen wir das Wort aus 1. Johannes 3, Vers 10 in Anspruch nehmen. Wann immer uns unser Gewissen anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Was für ein Wort. Er sieht, wer wir in Christus sind. Er sieht unser neues Herz, unsere neue Identität. Und wenn wir ihm unsere Verfehlungen und unsere Sünden und unseren Mist, den wir gerade wieder gebaut haben, im Gebet bekennen, wenn wir ehrlich zu uns selbst und zu Gott sind, dann ist er treu, so lesen wir das in dem nächsten Vers, in 1. Johannes 1, Vers 9. Ist er treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden, er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist ebenfalls eine Grundlage für unseren inneren Frieden, den Frieden mit uns selbst. Wir dürfen in der Vergebung leben, auch wenn wir noch nicht vollkommen sind. Und dann gibt es auch Dinge, die von außen auf uns eindringen können, die uns Not machen, Schmerzen bereiten, Angst auslösen. Unerwartetes Leid. Eine Krankheit. Eine Nachricht, die uns das Herz bricht. Ein Unfall. Eine tiefe Enttäuschung. Erfahrene Ablehnung. Auch als Christen sind wir von solchen Dingen nicht geschützt. Und sie sind immer auch ein Angriff auf unseren inneren Frieden. Sie werden uns herausfordern. Letztlich auch formen. Aber wir können sie nur bewältigen und überstehen, wenn wir unser Grundvertrauen in unseren Friedefürst nicht verlieren. Jesus ist unser Friede. Was auch immer auf uns zukommt, wenn wir ihn haben, haben wir auch Frieden mit uns selbst. Und manchmal können wir diesen Frieden auch spüren, sogar dann, wenn unsere Augen mit Tränen der Betrübnis gefüllt sind. Auf meinem Fenster im Büro habe ich diese kleine Karte. Da steht einfach nur dieses Wort Vertrauen. Friede mit mir selbst ist eng verknüpft mit meinem Vertrauen in den Gott des Friedens. Auch das hat Werner schon angesprochen. Und er möchte, dass ich loslasse. Dass ich aufhöre, alles festhalten und kontrollieren zu wollen. Er will, dass ich seiner Führung vertraue. Im Innern dieser Karte, da steht, der Blick nach vorn braucht Vertrauen und Verlässlichkeit, eine Zukunft mit begründeter Hoffnung. Und darunter dann der Vers aus Johannes 14, Vers 27, wo Jesus uns sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Auf diesen Gott, der uns seinen Frieden schenkt, wollen wir unseren Blick richten. Diesem Gott wollen wir vertrauen. Uns immer wieder neu entscheiden. Ja, ich will dir vertrauen. Wir können uns auf ihn verlassen, egal was kommt. Im Vertrauen auf ihn haben wir Frieden auch mit uns selbst. Nur eine dritte Dimension des Friedens offenbart uns Gottes Wort. Frieden mit anderen. Die Jahreslosung, suche Frieden, jage ihm nach, knüpft eigentlich an diese Dimension des Friedens an. Denn der David, der schreibt ja, in seinem Psalm da nicht über weltpolitische Zusammenhänge oder Friedensinitiativen. Ihm geht es um den Menschen, der sich einfach fragt, der einfach diese existenzielle, grundlegende Frage sich stellt, was muss ich tun, damit ich in dieser Welt glücklich bin? Wie muss ich leben, damit ich Freude im Leben habe? Lass uns mal die Verse lesen, die davor stehen, vor der Jahreslosung, vor diesem Vers 15, Psalm 34, ab Vers 12. Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tue das Gutes. Und dann kommt die Jahreslosung. Suche Frieden und jage ihm nach. Mit anderen Worten, du willst leben, wie es Gottes Willen entspricht. Als ein Mensch, der Ehrfurcht vor Gott hat, der anerkennt, wer Gott ist, majestätisch und heilig, der Löwe von Juda, gewaltig und unerforschlich. Willst du leben als ein Mensch, der ihn kennt als den Gott des Friedens, der sich durch seinen Sohn Jesus Christus einen Weg geschaffen hat, damit wir Frieden mit Gott und auch Frieden mit uns selbst finden können? Willst du ein mit Freude erfülltes Leben haben? Dann heißt es in diesem Psalm, nimm deine Zunge gut in Acht, rede nichts Böses, sprich stets die Wahrheit, lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Das ist Davids Rat an die jungen Leute, aber auch sicherlich an uns alle, die wir schon älter sind. Der Friede mit Gott bewirkt auch noch etwas anderes im Leben. Er verändert die Beziehungen zu anderen Menschen. Wer Frieden mit Gott und auch Frieden mit sich selbst gefunden hat, befindet sich plötzlich in einer Gemeinschaft mit anderen, die die gleiche Erfahrung gemacht haben. Diese Gemeinschaft nennt das Neue Testament Gemeinde. Es ist der Ort, wo sich der Friede mit anderen zuallererst manifestiert, in Form von Einheit und Eintracht, ganz im Sinne vom Psalm 133, wo es heißt, seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder und auch Schwester, füge ich hinzu, einträchtig beieinander wohnen. Dieser Friede und die Einheit, die eine Gemeinde kennzeichnen soll, wird auch durch das Bild des Leibes verdeutlicht. Paulus vergleicht ja die Gemeinde mit dem Leib Christi. Und dieser Leib kann nicht zerrissen und zerstritten sein, sondern soll eine Einheit bilden. Warum ist das so wichtig? Nun, weil die Gemeinde aus Menschen des Friedens besteht. Und sie somit der sichtbare Ausdruck der Gegenwart Gottes oder die Gegenwart des Friedefürstens ist. Mit anderen Worten, an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander lieben und in Frieden und Einheit miteinander leben, soll die Welt erkennen, dass wir zu Jesus, dem Friedefürst, gehören. In diesem Sinne ist es so wichtig, dass wir als Christen uns nicht mit dem Unfrieden abfinden. Wir müssen den Frieden suchen, ihm nachjagen, auch wenn zwischen uns Christen ein Konflikt aufkommt. Wie oft kann sich Unfrieden auch zwischen uns einschleichen? Meistens entzündet sich ja ein Konflikt an irgendwelchen Kleinigkeiten. Ein unbedachtes Wort wird gesagt und schon ist das miteinander vergiftet. Es ist erstaunlich, dass David in seinem Psalm gerade auch das Reden hier aufzählt. Mit der Sprache fängt es an, denn Worte haben Macht. Sie können aufrichten, aber auch hinrichten. Sie können versöhnen, aber auch töten. Darum nimm deine Zunge gut in Acht, rät David. Suche den Frieden, jage ihm nach. Auch indem du ganz bewusst auf dein Reden, auf deine Worte achtest. Und setze dein ganzes Herz für Gerechtigkeit und Frieden ein. Wenn du das tust, wirst du die wunderbare Erfahrung machen, dass sich für Frieden einzusetzen wirklich glücklich macht und Freude bringt. Aber nicht nur in der Gemeinde und der Gleichgesinnten sollen wir nach dem Frieden mit anderen trachten, sondern im Römerbrief sagt uns Paulus auch, wenn es möglich ist, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und ich finde es sehr bemerkenswert, wie Paulus hier sehr weise, sehr bedacht formuliert, denn Harmonie ist nicht immer möglich. Der Apostel wusste, dass Wahrheit immer auch etwas Trennendes und auch etwas Einendes an sich hat. Die Christen damals im Römischen Reich waren wahrlich angefochtene Leute. Sie lebten in der Verfolgung und es wurde sehr viel Unwahres und Böses über sie gesagt. Unter anderem auch, sie würden beim Abendmahl zum Beispiel ihre Kinder opfern. Eine Unwahrheit, eine Lüge, eine Verleumdung. Wie können nun Christen zeigen, dass sie anders sind, indem sie eben nicht aggressiv und böse, rachsüchtig reagieren und leben, sondern ehrbar, das ist der Zusammenhang von dieser Römerstelle, indem sie so viel an ihnen gelegen ist, dem Frieden nachjagen, den Frieden suchen. Wir alle kennen vielleicht das schillerische Sprichwort. Schiller hat mal gesagt, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und Paulus sagt es anders, er sagt, so viel an euch liegt. Habt mit allen Menschen Frieden. Und da kann es sein, dass der andere partout nicht bereit ist zum Frieden. Dann habe ich immer noch nicht das Recht, meinerseits Unfrieden zu schüren, sondern soll immer noch festhalten, so viel an mir liegt. Auch hier ist wieder meine Entscheidung gefragt, beizutragen zum Frieden. Suche den Frieden, jage ihm nach. Das ist die Aufforderung der Jahreslosung. Wir kennen die Situationen noch nicht, die uns in den nächsten 12 Monaten im Bemühen um Frieden herausfordern werden. Eines wissen wir, den vollkommenen Frieden wird es auf dieser Erde nicht geben, sondern nur in dem neuen Himmel und der neuen Erde. Eine Sache, warum wir auch von Herzen eigentlich wartende Menschen sein sollten. Menschen im Advent, nicht nur 4 Wochen vor Weihnachten, sondern das ganze Jahr hindurch, warten auf das Friedensreich, auf den Friedefürst. Dann erst wird vollkommener Friede einkehren. Aber bis dann, bis dieser Zeitpunkt kommt, bis er wiederkommt, lasst uns als Menschen, die Frieden mit Gott und auch mit sich selbst gefunden haben, in dieser Welt nicht aufhören. Friedensjäger. Ja, Friedensstifter zu sein. Wenn Konflikte in der Familie oder mit dem Ehepartner aufkommen oder mit einem Arbeitskollegen oder mit dem schwierigen Nachbar oder mit irgendwelchen komischen Verwandten oder mit dem Bruder oder der Schwester in der Gemeinde, zieh dich nicht zurück und versteck dich nicht hinter einer Decke des Schweigens, sondern suche den Frieden durch konstruktive Kommunikation, durch Gutes tun, durch eine positive Haltung, eine geistliche Haltung. Und lasst uns, liebe Geschwister, darum beten, dass Gott uns, wenn es darauf ankommt, die Kraft und den Mut und das rechte Wort zur rechten Zeit zum Frieden geben.